der Basis nichts. Die neuesten Entwicklungen und die absurdesten Vorgänge im modernen Fußball.
Herzlich willkommen zum Podcast Basis nichts. Es ist die 23. Folge. Der Nicola und ich sind in einer sehr langen Sommerpause gewesen. Wir haben Zeit genossen. Ich hauptsächlich mit Sportarten, die nichts mit Fußball zu tun haben. Ich habe es gebraucht, abzuschalten. Das haben wir vorgängig auch schon so gemerkt, dass wir langsam ein bisschen ausbrennt sind und keine Lust mehr haben, Mitte Juni dann. Und wir wollen ein bisschen einen Rückblick machen als erstes und dann weiterfahren mit Mercato sommerlichen. Also wer hat sich wo bewegt? Welche Spieler sind traded worden, sind zu anderen Vereinen gegangen oder überraschend dann noch ganz am Schluss, am 31. August, sind dann auch noch ein paar noch übergekommen zum anderen Club. Und dann kümmern wir uns wahrscheinlich noch um die neue Saison ein bisschen. Ist noch nicht so viel gelaufen. Nicola, ich tue dich herzlich begrüßen. Du bist, glaube ich, auch noch nicht so ganz drin in der neuen Saison, so wie ich das empfinde. Wie geht es dir eigentlich?
Guten Abend, Linus. Guten Abend unseren Zuhörern. Ja, mir geht es gut. Ich bin auch im Sommer in Italien gewesen. Und wie du auch, habe ich ein bisschen Pause gebraucht. Genau, habe ich auch immer geklönt, die letzten Folgen, dass ich langsam nicht mehr mag mit all diesen Spielen. Habe jetzt aber gemerkt, es geht genauso weiter. Ich glaube, jeden Tag ist irgendwie Fußball gewesen seit dem Saisonbeginn, oder zumindest gefühlt jeden Tag.
Was macht das mit dir?
Dass ich eigentlich nicht so viel, weiterhin nicht so viel Spiele live schaue, sondern einfach Zusammenfassungen. Also ich tue mir da die Freiheit nehmen und tue da zum Beispiel nicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag drei Abende Fußball schauen. Das ist mir zu viel, das haben wir glaube auch neuerdings gerade diskutiert. Ich finde es eben, da geht die gewisse Exklusivität verloren. Und jetzt gerade diese Woche, eben Champions League, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ist eben genau der Trend, den sie ja da verfolgen, dass man ja quasi jetzt schon jeden Tag irgendwie Highlight hat. Und von dem her ist es auch nichts mehr Spezielles. Siehst du das auch so, Linus, übrigens? Oder bin ich da ziemlich exklusiv mit dieser Meinung?
Also ich habe einfach die Empfindung, dass es mich nicht so interessiert, ehrlich gesagt, aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass gerade nach dem Saisonbeginn da die Nationalmannschaftspause war, wo mich auch nicht besonders interessiert hat. Also ich habe so das Gefühl, das ist alles noch irgendwie sehr weit von mir weg. Und es ist so ein bisschen ungewiss, was passieren wird, aber dazu später mehr. Es ist so, es plätschert so dahin. Und jetzt hat es natürlich die Ballung. Champions League nutzt die ersten Wochen aus, wo Europa League noch nicht sind, und verteilt einfach sämtliche Spiele auf drei Abende. Und das ist einfach, um quasi die Zeitfenster auszunutzen, soweit sie noch nicht besetzt sind durch die Europa League oder Conference League. So einfach ist das. Es kommt einem jetzt ein bisschen viel vor. Vielleicht ist das für dich jetzt gerade ein bisschen erschlagend gewesen.
Ist ja so gewesen, ja, weil eben man hat jetzt ja genau da bei der Champions League das Ganze aufgebläht. Also mit Mannschaften, die mich früher schon nicht interessiert hat, geschweige denn heute. Und eben das Turnier ist aufgebläht und da gibt es auch viel, viel mehr Spiel. Und die Exklusivität, eben ich bleibe dabei, geht dabei verloren. Das heisst, ich komme wieder mal mit dem berühmten Satz, früher war es besser gewesen.
Ja,
weißt, früher dort, wo der Meister
nur früher war es immer besser gewesen.
Dort, wo nur der Meister an mich konnte mitmachen. Ich habe die magst du erinnern, ja. An diese Zeiten. Ja, mittlerweile kann ja fast jeder mitmachen. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen gemein, und ich habe das aber auch diese Woche auch schon gesagt, ich finde es eigentlich gemein, dass Heidenheim und Kiel nicht dürfen europäisch mitspielen, weil sonst dürfen die ja eigentlich praktisch alle.
Das ist jetzt gerade schon in die sarkastische Ebene rein.
Einmal mehr, ja, stimmt.
Ich würde sagen, wir hören jetzt unsere Eingangsmelodie noch fertig und dann kommen wir zum nächsten Punkt.
Meine Überraschungsfrage an dich.
Richtig, genau. Ich hoffe, dass es eine gute wird. Ich bin schon ganz nervös.
Gut. Linus, ja, das Lied habe ich fast ein bisschen vermisst während der Sommerpause.
Es hat aber keine Gitarre drin.
Wie kommst du jetzt auf Gitarre?
Ah, ich habe jetzt einen kleinen Bezug gemacht zu unserem
Lieblingspodcast.
Was genau?
Zu unserem grossen Bruder, würde ich sagen. Zum
wo immer noch der Gitarre rührt.
Bei uns hat es keine Gitarre. Genau. Das müssen wir eigentlich auch jedes Mal erwähnen.
Genau.
Dass bei uns keine Gitarre hat. Also das hast du eigentlich jetzt zum ersten Mal gemacht. Ich würde sagen, können wir gerade so weiterführen. Nein, Linus, meine Überraschungsfrage an dich. Die erste von der zweiten Saison ist, vielleicht auch passend zu der heutigen Sendung, welches ist für dich der Königstransfer 2025 gewesen?
Europa? Ui, das ist aber eine wunderbare Frage, die man gar nicht eindeutig beantworten kann, weil man jetzt noch nicht sagen kann, ob das wirklich dann so ein so eine durchschlagende Wirkung hat. Also das wissen wir noch nicht. Ich habe keinen wirklich extrem guten Transfer erlebt den Sommer und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Das ist vielleicht das, was ich als erstes darauf antworte. Im zweiten Teil möchte ich sagen, dass verschiedene Vereine ja versucht haben, irgendwie im Angriff etwas zu machen. Und dann leider das ganze Domino-Spiel, das man beobachtet, für Zuhörer vielleicht, hole ich noch ein bisschen aus. Es ist meistens so, dass die Minor Leagues, also die kleineren Ligen, halt frühere Transfers versuchen zu machen. Und die grösseren 5-6 Ligen, dass die ja dann so einen einheitlichen Termin haben auf Ende August, dass sie nachher nicht mehr dürfen transferieren. Die kommen dann meistens spät und das führt leider dazu, dass dann eine Blockade im Markt ist und dass die eigentlich alle darauf warten, wer den ersten Schritt macht bei den Top-Vereinen. Und wir haben es ja erlebt, dass der FC Bayern, glaube ich, die erste Mannschaft war, die einen grossen Transfer gemacht hat, indem sie den Luis aus Liverpool geholt haben. Aber der Luis ist leider nicht eine von den Personen gewesen, die dann quasi 1-1 ersetzt worden ist, sondern Liverpool hat das quasi schon intern geregelt. Also die haben dort schon einen Zweiten auf dieser Position. Und wir haben dann erst am Schluss eben dann noch Action erlebt. Und das sind keine grossen Transfers gewesen. Also ich meine, ein Isaac, also der Schwede aus Newcastle, wo dann zu, wo ist er auch noch transferiert worden? Zu Liverpool transferiert worden, ist keine grosse Nummer für mich, oder? Und der Woltemade aus Stuttgart, der deutsche U21-Nationalspieler, der ihn dann ersetzt quasi 1-1 bei Newcastle United, ist für mich auch kein grosser Transfer. Ich würde sagen, einer hat mich schon enttäuscht, das ist jetzt der dritte Teil von meiner Antwort, nämlich der Gyökeres, ein ungarischstämmiger schwedischer Nationalspieler, der zu Arsenal gewechselt ist. Irgendwo in der Mitte von der Transferperiode als typischer Neuner, als Vollstrecker. Der schlägt momentan gar nicht richtig ein bei Arsenal. Also es sind andere, die Goal machen. Von Sporting Lissabon. Eben,
von Portugal irgendwo, ja.
Und Arsenal hat da quasi das Problem gelöst. Nämlich jetzt haben sie wieder so einen echten, schnellen, schnell abschliessenden Mittelstürmer, wo ihnen könnt helfen, die Bälle zu verwerten, wo dann quasi ihre schnellen Flügel in Mitte tragen oder also spielen oder vielleicht auch ein Zehner im Auflegen kann oder wo dann Doppelpass kann spielen. Er ist also schon gut in dem, das hat er bewiesen. Ich habe jetzt zwei Spiele gesehen auf Sky, habe ich die verfolgt und aber er ist jetzt nicht so auffällig wie bei Sporting Lissabon, oder, wo er da quasi wie, was hat der, 30 Goal gemacht in einer Saison mindestens oder so. Er hat in der Premier League ein bisschen mehr Mühe, weil die Verteidiger ein bisschen schneller parat sind, wenn so einer kommt. Also das ist das, was ich jetzt auf deine Überraschungsfrage so mal spontan kann sagen. Kein wirklich grosser Transfer.
Genau, das ist deine Antwort.
Vielleicht
kein Königstransfer.
Nein.
Auch nicht der Wirt von Leverkusen zu Liverpool.
Ja, aber der hat ja, ich tue jetzt gerade mal abschwächend sagen, der hat ja quasi eine Bedeutung für die Bundesliga und dass er weggeht, dass er quasi nicht der sichere Weg zu Bayern gegangen ist, sondern sich gesagt hat, er will sich noch mehr steigern und er will in der besten Liga der Welt spielen. Und insofern ist das wichtig für Deutschland gewesen, oder das Thema in Deutschland gewesen. Und ich glaube, in England ist das sicher nicht so wahrgenommen worden. Also, sie haben zwar gesagt, ja, wir zwei super Kanonen und so, mega technisch gut und so, mega Spieler, aber Deutschland ist das ja hochgekocht worden.
Genau, sie waren dann zuerst noch wirklich Spieler gesehen, sozusagen.
Also ich will nicht ihn quasi jetzt abwerten damit, sondern er ist wirklich, ich habe ihn ja gesehen, live, in Freiburg im Breisgau, im Stadion, wo Leverkusen gegen Freiburg spielt. Bild hat und er natürlich sehr gut war und sie nicht unter Kontrolle gebracht haben, oder?
Ja. Ich glaube, das ist das Spiel, wo Freiburg fast gewonnen hätte und dann in der Nachspielzeit ist dann noch das 2-2 gekommen.
Ja, wie soll ich sagen, eigentlich ist es erstaunlich gewesen, dass Leverkusen dort nicht schon vorher mal zugeschlagen hätte, weil Leverkusen halt wirklich dominant war und aber Freiburg gut in der Umschaltbewegung war und gewisse Lücken ausgenutzt hat und dann zweimal gescored hat und sie sich nachher in einer falschen Sicherheit, glaube ich, gewirkt haben, habe ich das Gefühl gehabt. Und alle Zuschauer dort, die ich gefragt habe, gesagt, die kommen nochmal Leverkusen, dann müssen sie aufpassen. Und sie haben es nicht geschafft, dass die anderen nicht die zwei Goal gemacht haben für den Ausgleich.
Ja, weil das schau. Ich würde sagen,
der Druck ist groß.
Freiburg, der halt vieles richtig macht, um überhaupt einigermaßen können mitheben mit eben so einer Mannschaft wie Leverkusen. Und Leverkusen hat es dann mit der Klasse wieder können quasi ausgleichen.
Und genau, es hätte auch schief gehen können, dass es nicht mehr geschafft hätte. Dass
ja, es war knapp, aber schlussendlich quasi dann ein Unentschieden.
Aber hat zu dem Ergebnis geführt, das du natürlich nicht gern gesehen hast, aber wo wir ja auch schon drauf spekuliert haben, oder?
Ja. So ist es.
Also
so ist
es in der Endabrechnung dann, oder? In der
Bundesliga. Richtig, hat die Punkte halt gefehlt, aber eben für Freiburg ist die Europa League genau das Richtige, würde ich sagen. Es ist einfach immer noch zu früh für die Champions League. Das würde sie vielleicht durcheinander bringen, so wie es auch bei Union Berlin passiert ist. Und darum passt das schon gut. Sie wollen lieber organisch wachsen.
Ja, und ich glaube nie, dass Freiburg ein regelmäßiger Champions League Teilnehmer wird werden. Ganz drüber
hinaus. Ich glaube,
Europa League ist die richtige Klasse für sie, oder?
Ja, genau.
Können sie glänzen, brillieren, über die Spiel gewinnen?
Weil, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich habe fast das Gefühl, diese Saison sind sie ein bisschen schwächer als letzte Saison.
Mhm.
Vielleicht eben auch, weil der Doan weg ist, aber auch sonst, aber. Ebenso wie Freiburgs Geschäftsmodell funktioniert, ist es so, dass sie immer wieder neu aufbauen müssen. Und das ist natürlich das Gegenteil von Kontinuität, wo nötig wäre, um überhaupt in die Champions League hineinzukommen. Von dem her, ich würde sagen, Freiburg eben im Moment auch absolut im Soll, auch mit den ersten zwei Spielen. Und wie soll ich sagen, machen wir gerade ein bisschen den Übergang.
Vielleicht haben wir schon gemacht im Prinzip, ja.
Genau.
Wir sind ja.
Zu der Ligatour. Freiburg ist eine von den Mannschaften, die schlecht gestartet ist, mit zwei Niederlagen, hat sich jetzt aber gefangen und hat dann zweimal gewinnen können. Und ist auch da wieder, würde ich sagen, sozusagen im Soll.
Ja, es sieht stabil aus.
Das heisst, wir sind in der Bundesliga, um dem Ganzen ein bisschen einen Titel zu geben.
Genau.
Was ist dir sonst noch aufgefallen in der Bundesliga?
Dass wir vor dem Start von der Bundesliga Prognosen gehabt haben für gewisse Vereine, die möglicherweise um den Abstieg kämpfen. ich finde es amigs noch interessant, wenn man darüber spekuliert, wer absteigt und wer in der Champions League landet. Das haben wir auch schon gemacht. Die Frage ist, was mit Bremen, München, Gladbach und unserem geliebten Heidenheim passiert. St. Pauli ist für mich auf der sicheren Seite, was ich bis jetzt gesehen habe.
Auch spielerisch?
Ja, also es ist erstaunlich, wie frech und wie pressingmäßig die unterwegs sind. Also die haben schon etwas drauf, ja. Ich bin erstaunt. Wenn die nicht einbrechen während der Saison, würde ich jetzt sagen, die bleiben in der Liga ohne Problem.
Okay.
Und sie haben genügend Spieler, glaube ich, vom Kader her, dass sie auch den Ausfall kompensieren können. Und bei Hoffenheim bin ich mir da nicht sicher. Also der Herr Schmidt hat wieder eine Herkulesaufgabe. Erneut. Also er ist ja aufgestiegen dann mal vor, wie viele Jahre sind sie aufgestiegen? Vor 3 Jahren?
Ja, also gefühlte 3 Jahre würde ich jetzt sagen, ja.
Genau, und am Anfang ist es ja fast von alleine gelaufen. Dann hat er eine Saison gehabt, die durchschnittlich war. Und eine, die jetzt wo nicht so positiv war, wo ja im Relegationsspiel geändert ist, wo sie wirklich haarscharf in der Bundesliga geblieben sind. Ja, muss man so sagen.
Krass ist wirklich, dass er unkündbar ist, so wie es aussieht.
Es ist ja gut, es muss so sein.
Genau, es wird spannend sein, wenn sie jetzt wirklich noch, ich sage jetzt mal, 6-7 Spiele würden verlieren, ob er dann wirklich immer noch unkündbar ist.
Ja, das Gegenbeispiel. Ich habe jetzt Gegenbeispiel in der zweiten Bundesliga, oder man hat ja gedacht, dass Bochum der Hecking als Trainer belässt und ihn nicht entlässt. Und sie haben dann nach 4 Runden haben sie ihn entlassen in der zweiten Bundesliga, sind ja abgestiegen, Bochum. Und sie haben ihn behalten. Und alle haben gesagt, das macht ja keinen Sinn, ihn austauschen. Die Vereinsführung hat den Rücken gestärkt und jetzt plötzlich langen es auch nicht mehr. Aber sie haben halt wirklich Problem. Weißt, seit sie ihre Spielmacher verloren haben, der Österreicher, ich weiß gerade den Namen nicht, wo bei Gladbach dann zu Gladbach gegangen ist, wo jetzt eine Saison bei Gladbach ist, vielleicht weiß ich, der Stöger. Seitdem haben sie Problem im Spielaufbau. Sie haben ein paar alte Recke in der Verteidigung Bochum. Aber eben, wir wollen nicht in der zweiten Bundesliga bleiben. Wir wieder
zurück. Noch nicht, würde ich sagen.
Noch nicht, ja. Wir gehen jetzt zurück.
Struktur behalten.
Hoffenheim haben wir gehabt. Ich habe von St. Pauli geredet. Dann habe ich noch 2 weitere Vereine genannt. Mönchengladbach und Bremen. Und Bremen ist ja wirklich in Keller, aber also als Absteiger abgeschrieben worden. Und die haben noch den Boniface, haben sie sich hineingezogen, haben den Stürmer aus Leverkusen geholt in den letzten Sekunden, damit sie dort noch einen bulligen, stabilen Angreifer haben, der vorne dran den Ball kann monopolisieren, irgendwie festmachen und dann vielleicht wieder zurückspielen oder zurückpassen, abtropfen lassen. Und er hat sich schon gezeigt, so, in dem einen Spiel, wo er jetzt hineingekommen ist, im letzten. Ich würde sagen, Bremen ist nicht abgeschrieben. Also, die haben es zu früh abgeschrieben.
Okay.
Ja.
Und dann würde ich sagen, ich frage dich mal anders, welche könnte die Überraschungsmannschaft von der Saison werden?
Die Überraschungsmannschaft von der Saison ist für mich, ich würde sagen, Hoffenheim könnte weiter vorne sein, als manche denken. Das ist einfach von dem, was ich gesehen habe bis jetzt. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob das anhaltet, aber das ist so. Hoffenheim hat mich überzeugt. Und unser andere Trainerliebling da, ehemaliger FC Zürich-Trainer, du weißt, was ich meine, der schafft es einfach immer wieder gut, seine Mannschaft zu motivieren. Mainz, die sind auch eine Überraschung. Und die spielen wieder oben mit, da bin ich sicher.
Okay, obwohl sie jetzt ein bisschen schlecht gestartet sind, haben sie jetzt.
Ja, aber das ist so. Ja, ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme irgendwie. Also der kützelt das Beste aus denen raus.
Ja, und Mainz ist auch sonst eine sympathische Mannschaft.
Ja. Ihr beide hättet gesagt. Du, bei dir,
und wie eben, du über den meisten müssen wir, glaube ich, nicht reden. Ich glaube, schon nach dem ersten Spieltag schon entschieden gewesen.
Es ist schon ziemlich klar.
Müssen wir gar nicht drüber reden. Dortmund wird wie immer spannend. Das ist eine Wundertüte, sage ich jetzt einmal.
Sie können hure gut sein, ja.
Eben, sie können hure gut sein. Sie können ihr das Potenzial amig nicht ausschöpfen. Und darum, ja. Und du weißt, ich bin ja, wie du auch, ein Freiburg-Sympathisant. Da würde ich mal dich noch fragen, wie siehst du Freiburg diese Saison?
Also bis jetzt noch nicht so gut. Sie haben eigentlich keine, wie sagt man, so Übergangssaison, sondern eigentlich haben sie die Spieler behalten, die meisten, die sie hatten. Ich weiß jetzt noch nicht, warum es so, noch nicht so gut funktioniert irgendwie. Also ja, ich finde sie noch nicht so spielstark. Das ist, was mir aufgefallen ist.
Ja.
Aber wir müssen da etwas sagen. Sie haben natürlich 2-3 Spieler verloren, gell? Also wo regelmäßig gespielt haben.
Also der Doan und wer noch?
Der Röhl, der Nachwuchs Internationale, der ist auch weg. Der ist zu Southampton, glaube ich, wenn es mir recht ist, nach England. Auf den letzten Drücker noch wegtransferiert wurde.
Ja.
Und dann nochmal einer, mir fällt der Name nicht ein. Sind 3 sind weg.
Okay.
Also im Angriff, gell? Im Angriff.
Ja.
Es könnte noch, vielleicht ist das Problem, der Mansambi ist ja dort, der Schweizer Nationalspieler, der Junge. Der hat er aber jetzt erst nur in Teileinsätze laufen lassen und der spielt eher ein bisschen so offensives Mittelfeld, so 8er-10er spielt er. In der Schweizer Nazi spielt der rechte Flügel meistens. Keine Ahnung, also die haben da ihr Setup, sage ich mal, noch nicht so gefunden vorne.
Okay.
So erfolgreich, ja.
Gut, wie immer, Freiburg werden wir mit Spannung verfolgen. Ja, dann würde ich sagen, Linus, dann gehen wir doch mal auf England. England
über,
schauen, wie es dort aussieht. Ist ja heute auch gerade das Spitzenspiel gewesen, das ich ein bisschen verfolgt habe. Zumindest auf dem Live-Ticker, wo du wahrscheinlich eher sogar noch geschaut hast.
Nein, von
Arsenal City.
Keine Zeit.
Zu nein, viel Fußball diese Woche.
Nein, das hat nicht mit dem zu, aber das ist ein guter Punkt. Das hast du jetzt gut gesagt.
Hast du auch schon dreimal Champions League geschaut?
Nein, es hat auch nicht mit dem zu tun, sondern ich kann nicht Abstand vom Fußball nehmen, sondern familientechnisch bin ich beschäftigt gewesen.
Alles klar, aber es ist 1-1 geworden. Arsenal hat dann noch in der Nachspielzeit können ausgleichen.
Ja.
Und was ich verfolgt habe, ist eben, dass natürlich Liverpool da volle Punktzahl hat nach 5 Spielen. 5 Spiele, 15 Punkte. Und Arsenal, City und Konsorten kommen dann frühestens mit 10 Punkten.
Ja, also genau.
Schon ein kleiner Gap.
Aber es ist nicht, dass Liverpool so dominant wäre, nicht falsch verstehen. Sondern Liverpool fightet einfach bis zum Schluss. Sie sind nicht zufrieden damit, unentschieden zu spielen. Sie haben viele Situationen gehabt, wo man eigentlich können sagen, okay, ja, sie schaffen es nicht und sie haben wirklich füßen immer am Schluss noch Goal.
Ja,
so in der Nachspielzeit. Meistens dann sie. Ja, genau. Also sie bleiben bis zum letzten Moment konzentriert. Das ist vielleicht etwas, was schon sie die letzte Saison ausgemacht hat und zum Meister gemacht hat, möglicherweise.
Ich sehe dort wahrscheinlich auch noch den Vorteil, wenn du natürlich am meisten investierst von allen, sag jetzt mal, in Spieler, also eine Top-Mannschaft hast, da hast du natürlich auch einen Grund mehr, um am Schluss eher noch den Sieg zu suchen. Und auch das Potenzial. Also jetzt gerade mal, wenn es mal gegen eine schwächere Mannschaft nicht so läuft und es steht kurz vor Schluss 1-1, dann kann ja Liverpool eben mit 5 Wechseln auch da wieder einen gewissen Vorteil rausholen. Und das erklärt ja vielleicht auch ein bisschen, warum dass sie eher dann in der Nachspielzeit dann noch ein Spiel gewinnen.
Das habe ich jetzt noch nicht analysiert, aber das wäre mal interessant, das zu beobachten, ob sie da quasi ihre wertvolleren Spieler quasi oder qualitativ besser Spieler.
Ja, du kannst aber schauen, der Wert von diesen 5 Spielern, die mich eingewechselt werden, zum Beispiel bei Liverpool.
Schaust du das an?
Nein, aber gefühlsmäßig lange ja schon. Okay. Ist ja eigentlich auch logisch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel, weil wir die 2 Mannschaften ja gut kennen, wenn jetzt Liverpool gegen Freiburg spielt und es steht 1-1 in der 90. Minute. Aber Liverpool hat in der zweiten Halbzeit 5-mal gelesen und Freiburg auch. Dann kannst ja du die Werte der Spieler mal zusammenzählen, von diesen 5 Ersatzspielern, die reingekommen sind. Und der wird ja bei Liverpool immer höher sein. Da kann er wahrscheinlich wechseln, wie er will. Also ist auf eine Art dann auch logisch, dass wenn dann jemand vielleicht in der 90. Minute eher ein Goal schießt, was die Wahrscheinlichkeit anbelangt, dann eher bei Liverpool müsste liegen. Mhm. Geschweige denn, wenn es dann nur die Heime spielt.
Mhm. Also das war so mein Gedankengang jetzt gewesen. Was sagst du dazu, dass man bewusst Standards trainiert, dass man am Schluss noch irgendeinen Ball reinköpfeln oder mit einem Körperteil noch reindrücken im Strafraum, dass man Freistöße schiessen und so.
Dass man das im Training trainiert?
Ja, ich habe eben, Liverpool ist genau wie Arsenal eine Mannschaft, die sehr stark auf Standards ist.
Ja.
Also so eingetrainierte Sachen, so. Das bin ich immer, also Manchester City, habe ich das Gefühl, ist so eine Ballbesitzmannschaft, die einfach die anderen fertig macht, damit dass sie einfach immer den ersten freien Mann findet und dann auch durch Qualität können überraschende Sachen machen. Und Spieler, die können abschliessen. Und Liverpool und Arsenal sind beide Mannschaften sackstarke Standards, also in Freistöße, ja. Eckball. Und manchmal habe ich das Gefühl, das hat auch damit mit so Sachen zu tun, dass sie einfach dann so Sachen wollen erzwingen. Sie gehen dann einfach greifen da, gehen auf die Flügel, dann gibt es halt Eckball. Und jeder Eckball ist quasi wie eine 20% Chance auf das Goal, genau. Mindestens.
3 Eckball, ein Penalty, haben wir früher gesagt. Nein, ist schon so. Also ich bin eigentlich erschüttert, wenn ich sehe, 2 Sachen. Erstens eine Mannschaft, wo man das Gefühl hat, eben die trainieren keine Standards. Dann frage ich mich, genau. Für was trainieren die irgendwie mal 10-mal pro Woche? Ja, genau. Zweitens ist die, wo dann gibt es auch gewisse Mannschaften, wo es am 5. Spieltag noch heisst, eben sie sind noch nicht ganz fit. Da frage ich mich auch, wie das kann sein, dass ein Profifußball irgendwie nicht fit ist. Übrigens ist mir auch aufgefallen, gewisse Transfer, die noch getätigt wurden, sind gerade so ein bisschen auf dem letzten Drücker, sind ja zum Teil auch die Spieler, die, ich sage jetzt mal, keinen Verein gehabt haben.
Richtig.
Und oftmals ist mir jetzt aufgefallen, dass die Spieler dann aber auch nicht fit sind im neuen Verein, wo sie dann am letzten Spieltag am letzten Tag noch gewechselt haben. Und da frage ich mich auch, hey, wie kann das sein, dass ein Profifußballer irgendwie einfach nicht irgendwie das hinkriegt, dass sie in einer anderen Mannschaft trainieren. Und wenn es jetzt der FC Oberglatt wäre, aber es kann doch nicht sein, dass irgendein Spieler, der halt ein bisschen der Schwebe ist, ob er jetzt noch transferiert wird oder nicht, wo vielleicht eben nicht können mit seiner Mannschaft mittrainieren, wieder aussortiert worden ist, dass der nicht fit ist. Das kann doch einfach irgendwie nicht sein. Genauso wie es eigentlich nicht kann sein, dass eine Profimannschaft nicht Standards trainiert. Um da Brücke wieder schlagen.
Also da kann ich dir natürlich auch noch gerade etwas Aktuelles dann berichten, wenn wir dann in der zweiten Schweizer Liga sind, zum Thema, wie trainieren Profimannschaften.
Ja, komm, bring's doch gerade.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich am Freitag ein Training verfolgen konnte von einem Club in der zweithöchsten Schweizer Liga, in der Challenge League, beim FC Rapperswil. Jona, oder heißt er? Oder heißt es nur FC Rapperswil? Ich weiß jetzt gar nicht
aus. Nein, die heißt FC Rapperswil Jona.
Genau. Und sie haben ein Abschlusstraining gehabt. Natürlich, okay, man kann das jetzt nicht als normales Training nehmen. Am nächsten Tag haben sie das Spiel in Morbio bei Mendrisio im Südtessin.
Was übrigens 3-0 gewonnen haben.
4-0 haben sie, glaube ich, gewonnen.
4-0 sogar, okay.
Ja, 4-0 gewonnen. Und soll wohl gut gelaufen sein, aber da in dem Abschlusstraining haben sie eigentlich nur rumgeblötelt. Ja. Also sie haben die Spieler, die Flügelspieler, die hätten Flanken schlagen sollen, haben keine gescheite Flanken angebracht. Das hat ihnen ihre Trainer müssen zeigen. Und er ist der Einzige, der vernünftige Flanken gebracht hat ins Zentrum. Die Verteidiger, die die Aufgabe hätten, dann quasi dann so einen Spielzug abzublocken, haben sich auch keine Mühe gegeben. Es war nur der Goalie, der sich Mühe gegeben hat. Den habe ich übrigens dann noch begleitet auf seiner Heimfahrt. Also das heisst, ich konnte mit ihm noch ein bisschen darüber reden. Und der hat seine Mannschaftskollegen also ein paar lächerlich gefunden, oder? Ich meine, sie haben sich nicht einmal von vielen Leuten können lächerlich machen, weil bei dem Training hat es nicht einmal einen externen Zuschauer gehabt, außer mich, wenn man mich jetzt als externen Zuschauer anschaut.
Ja, was war dann sonst, Linus?
Das war nur das Staff-Date. Also,
ja, aber wo, wenn du kein externer Zuschauer gewesen bist, was bist du dann sonst gewesen?
Eben,
du ich bin auftreten, oder wie?
Ja, ich habe mich als Journalist ausgegeben, natürlich, logischerweise.
Ja gut, bist du auch Podcaster-Journalist, das ist auch eine Berufsbezeichnung.
Auf jeden Fall, vielleicht hat es da damit zusammengehangen, dass ihnen keiner zugeschaut hat, außer der Trainer und der Staff, oder? Also der Co-Trainer war noch nicht und der Staff. Vielleicht ist das der Grund gewesen, aber wenn der Trainer die Anweisung gibt, mach doch mal eine Flanke, wo auf etwa 2 Meter Höhe beim 11-Meter-Punkt ankommt und keine einzige Flanke dort ankommt, frage ich mich schon, warum das erstens Profifußballer sind und warum die nach so vielen Jahren Fußballtraining das immer noch nicht können.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Das ist wirklich eine gute Frage.
Und die gleiche Frage stelle ich mir im Spiel, warum es möglich ist, dass ein unbedrängter Flügelspieler keine vernünftige Flanke in die Mitte bringen kann. Ich meine, er hat das 1000 Mal geübt oder eben vielleicht täuschen wir uns, oder?
Weiß ich ja nicht. Ja gut, ja. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt eben die, die sich anpassen, das heisst vielleicht in einem Abschlusstraining, was natürlich nicht richtig ist, aber im Abschlusstraining gibt er weniger als nach dem Spiel. Also was ja dann naheliegend gewesen wäre, ist, dass dann Rapperswil überraschend dann im Tessin verloren hätte, einen Tag später. Aber das ist ja dann auch nicht passiert, weil dann hätten wir können sagen, eben siehst du, man spielt so, wie man trainiert. Ist in dem Fall nicht der Fall gewesen, diese Woche in Rapperswil. Und von dem her, ja, nein, ich kann es zu wenig einschätzen, was überhaupt das Niveau von der zweiten Schweizer Liga ist. Aber da ich ja schon von der ersten nicht allzu viel halte, was das Niveau anbelangt, also nehme ich mal an, ist der Gap zwischen der ersten und der zweiten Schweizer Liga schon relativ gross, oder, Linus?
Wenn man Rapperswil jetzt anschaut als Aufsteiger aus der dritthöchsten Liga, natürlich ist das vielleicht nicht Spitzenniveau von der zweithöchsten Liga. Allerdings habe ich gesehen, dass das technisch eigentlich ganz gute Spieler sind. Also sie können gut dribbeln, sie können sich gut freilaufen, sie können gut passen. Sind schon fit, sind schon gewesen, also weißt du, also, ja. Aber im Spiel, weißt du, so im Trainingsspiel kein Problem.
Ja, was wir auch noch sagen, also die Resultate sind ja nicht so schlecht. Ich habe es auch ein bisschen resultatmäßig verfolgt, weil ich ja auch in der Region wohne. Und habe gesehen, sie haben 7 Spiele, 7 Punkte. Das ist auch für den Aufsteiger also nicht schlecht. Sie sind im Mittelfeld in der Tabelle.
Das ist so, ja.
Von dem her kann man da eigentlich gar nicht viel den faulen Sack da vom Abschlusstraining gar nicht viel vorwerfen bis jetzt. Aber ich gebe dir soweit recht, das sind gewisse Alarmzeichen, wo man halt ich sage jetzt mal, wo der Trainer vielleicht wirklich ein bisschen muss ernst nehmen, weil auf lange Sicht kommt das meistens nicht gut, wenn sich da, ich sage jetzt mal, der Schlendrian, wenn der sich einschleicht.
Die haben ja aufgerüstet, oder, mit ein paar Spielern aus der Romandie, oder, aus der französisch sprechenden Schweiz. Mhm. Und vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass die dass es noch nicht so eine gefestigte Einheit ist, oder? Obwohl sie natürlich die Saisonvorbereitung gemacht haben seit Ende Juni, oder? Also eigentlich habe ich jetzt mehr erwartet, aber gut.
Okay, wir haben ja gesagt, wir wollen ja noch ein Spiel schauen. Da werden wir vielleicht dann die Eindrücke werden wir schauen, ob sich die festigen oder ob es eben genau dann eigentlich nur eine Episode war bei diesem Abschlusstraining.
Mhm. Da könnte ich ja gerade die Ankündigung noch bringen, dass ich mich mit dem Trainer vom FC Rapperswil Iona unterhalten werde für das Interview führen. Also unsere nächste Folge, das ist Folge 24, dann wird eine reine Interview-Folge sein, wo ich mal auf der Trainer David Cesar wird eingehen und auch seine Erfahrungen mit seinen Clubstationen dann wird eingehen und schauen wird, wie das beim SSC Neapel war ist und das vergleichen wird mit dem, was heute beim SSC Neapel läuft. Das schon mal als Ankündigung, Vorabankündigung. Ich will zum Schluss noch mal kurz erwähnen, aber damit habe ich eigentlich schon das Wichtigste gesagt.
Sehr schön. Da freuen wir uns auf die Spezialfolge, Linus. Darum bist du jetzt auch Journalist geworden. Jetzt kann man natürlich.
Ich habe schon überlegt, ob ich einen Journalistenausweis fälschen quasi. Weißt du, mich akkreditieren beim FC Rapperswil als Korrespondent von der Lind-Zeitung oder so. Keine Ahnung, irgend so ein Scheiß.
Ich glaube nicht nötig, da bei Rapperswil, dass du das machst, so wie es aussieht. Haben sie sich auch so reingelassen.
Genau.
ja, Linus, wenn wir gerade in der Schweiz sind, komm, bleiben wir doch gerade in der Schweiz. Wie siehst du so den Start von der Schweizer Liga, wo ja ein bisschen weiter vorne ist als jetzt zum Beispiel die Bundesliga und die anderen grossen Ligen? Sind doch ein paar Spiele mehr. Wie geht es unseren Zürcher Clubs zum Beispiel?
Du weißt es ganz genau. Wir haben die alten Probleme, also es ist quasi wie Déjà-vu. Der FC Zürich leidet immer noch unter dem Malenovic-Komplex irgendwie. Sie sind zwar relativ schwach gestartet bei den ersten zwei Spielen, aber haben sich aufgefangen, haben mittlerweile 10 Punkte aus 6 Spielen, glaube ich, oder? Bin ich da falsch? Oder haben sie schon 7 Spiele?
Ich kann anschauen, kommt aber ungefähr hin.
Ich habe gemeint, sie sagen 6 Spiele, aber ich kann mich täuschen. Ja, 6 Spiele, genau. 10 Punkte, GC natürlich wieder mit dem nächsten Neuaufbau, oder? Mit jungen Spielern, die es geholt haben. Ganz jungen Spielern, die sie dann wahrscheinlich in 2-3 Jahren für viel Geld verkaufen. Also sie haben die Basel-Strategie gewählt, die Basel vor etwa 6 Jahren angefangen hat zu machen. Und haben auch gute Spieler ausgewählt und die Mannschaft ist eine Einheit, die giget. Sie haben einfach ein bisschen defensive Schwäche zwischen ihnen und offensiv haben sie ein bisschen viele Chancen vergeben. Und das kann ich zu den Zürcher Clubs sagen, bis auf Winterthur, wo ich auch noch kurz erwähne. Winterthur hat einen super schlechten Start erwischt und dort liegt es wohl an mangelnder Kaderqualität, dass die wirklich nur dann punkten, wenn sie optimal zusammen funktionieren und als Mannschaft auftreten. Das sind extrem von der Mannschaftsleistung abhängig, weil sie haben nicht irgendeinen, der sich rausreißen kann.
Ja, sie haben bis jetzt auch in diesen 6 Spielen einfach 2 Unentschieden können holen. Noch kein Sieg. Unsere Winterthurer Freunde. Ja. Ein bisschen überraschend würde ich sagen, St. Gallen an erster Stelle im Moment. Und die zweite Überraschung ist, dass Thun gerade zweiten ist.
Ja, Thun hat einen Blitzstart angelegt, ist jetzt ein bisschen zurückgestutzt wurde, haben gegen GC die Hause unentschieden gespielt und dann verloren das erste Spiel. Also die ersten 4 Spiele haben es Weisse Westen gehabt. Ja, haben alle überrascht quasi mit ihrem überfallartigen Spiel.
Mit ihrem Umschaltspiel, genau.
Ja, überfallartig. Wenn sie den Ball gewandt sind,
zu führen. 4-0 gewonnen haben.
Genau, und St. Gallen hat ja auch so ein bisschen ein Überfallspiel mit einem jungen Stürmer, auch 21 Nationalspieler, haben sie dort drin. Wie heisst der? Alessandro Vogt, glaube ich, wenn es mir richtig ist, ein Aargauer, wo sie vor 3 Jahren, glaube ich, geholt haben, bei Wild parkiert haben, dann bei denen die U21 noch gespielt hat und ja, jetzt ist er da Stammspieler und der macht ein Goal nach dem anderen. Also die haben das dem Stürmer auch zu verdanken, wo wirklich so ein bisschen an den jungen Alex Frey erinnert, vom Stil her, ehrlich gesagt. Unser Rekord-Nationaltorschütze.
Und nach dem, was du jetzt gesehen hast, was würdest du sagen, wer wird Meister?
Ich denke nicht, dass Basel wie letzte Saison so quasi ab dem Herbst so quasi einen Steigerungslauf macht und dann die anderen mega abhängt. Es könnte Basel sein. Basel ist eine funktionierende Maschine. Die haben einen Regisseur, du weißt, wer es ist, und vorne haben sie Spieler, die das gut verwerten. Sie haben zwar auch 2 Spieler vorne abgegeben, die nicht mehr dabei sind. Und haben aber natürlich ihre Stammkräfte, ihre Bekannten, die jetzt auch schon gescored haben. Also bei Basel sicher auf den ersten 2 Plätzen. IB, da weiß ich nicht so recht. Die haben zwar jetzt zwei Stabilisatoren wieder drin, der Fasnacht und der Edmilson Fernandes. Der Benito hinten ihre Posten da in der Mitte da. Libero ist ja auch wieder zurück von seiner Knieverletzung, die er gehabt hat. Also stabil sind schon, aber irgendwie fehlt ihnen etwas. Dann haben wir Servet, wo am Abschmieren ist, keine Ahnung. Die sind sang- und klanglos in der Qualifikation für die Champions League, glaube ich. Sind sie, glaube ich, rausgefoult. Lausanne ist ja in der Liga, wie heisst das, in der Liga-Phase von der Conference League, glaube ich, reingekommen. Lugano ist auch dort. Lugano hat es nicht geschafft, sich für die Europa League zu qualifizieren. Die dümpeln jetzt alle dort von Winterthur umeinander. Also hinter GC und Luzern. Keine Ahnung, was Servette machen wird. Ich glaube, die haben ihre Zenit jetzt vorbei. Letzte Saison super. Und jetzt, keine Ahnung, was passiert. Lausanne, Doppelbelastung, keine Ahnung, was passiert. Lugano hat Stutz und gute Spieler, aber hängt unten drin. Die müssen sich gewaltig steigern. St. Gallen könnte es machen, möglicherweise. Wer weiß.
Okay, dann würdest du doch eben zu meiner Frage doch noch am Schluss ein bisschen beantworten. Würdest du sagen, auch wenn man, wie soll ich sagen, bei so Prognosen finde ich es eben genau spannend, wenn man dann nicht einfach die zwei üblichen IB oder Basel nimmt, sondern St. Gallen würde ich jetzt bei dir einloggen, wo man dann vielleicht Ende Saison schauen könnte, ob das einigermaßen gestimmt hat, wenn du einverstanden bist. Ja. Sag jetzt mal so als mutiger Tipp.
Thun wird absacken, Thun wird immer weiter in der Tabelle runterrutschen, ist meine Prognose.
Und wenn ich mich mal erinnere, ich habe dich vorher nicht gefragt, aber du hast mir das bilateral mal erzählt, als mutiger Tipp in England würdest du Arsenal angeben?
Ja, weil Arsenal sich jetzt genauso verstärkt hat, also das ist alles auf dem Papier, das ist so technokratisch. Wenn das atmosphärisch bei ihnen stimmt, jetzt haben sie quasi für jede Position haben sie eigentlich so zwei Waffen quasi, oder? Mhm. Wo es dann könnte, auch ein Ausfall wie letzte Saison, haben sie ja zwei Verletzungen gehabt, du weißt das vielleicht noch. Der Havertz ist ja verletzt gewesen, der Havertz. Und ja, der Jesus ist ja auch noch verletzt gewesen, der brasilianische Stürmer. Und zeitweise ist ja der Martinelli auch noch verletzt gewesen, der Flügel. Und unser Lieblings, wie heißt er, der Saka. Der Saka, nein, sorry, nicht der Martin, der Saka ist lange Wochen ausgefallen, weil er ist ja umgetreten worden in einem Spiel von einem gegnerischen Spieler. Und das haben sie nicht können kompensieren und dann ist ihnen quasi wie der Sirup ausgegangen auf der Ziellinie. Sie haben eine grosse Chance gehabt, eigentlich Meister zu werden, aber Liverpool ist einfach zu ehrgeizig, zu punchy gewesen, und das haben sie nicht können kompensieren mit den drei Verletzten, die sie gehabt haben. Und jetzt könnte es sein, dass genau ihre Stunde schlägt.
Okay, also ich habe mal eingeloggt, Arsenal, St. Gallen, Bundesliga, haben wir gesagt, ist ja zu wenig spannend, dass man da überhaupt einen anderen Tipp müsste abgeben.
Wir haben jetzt Italien noch vergessen.
Ja, Italien.
Und Spanien auch noch. Spanien auch noch.
Ja, genau, Spanien können wir sonst auch gerade sonst sagen, ich würde, ja, was wusstest du, den muss ja Barca oder Real nehmen, oder? Das ist einfach der Gap zu gross.
Meinst du?
Oder Atletico. Oder eine Überraschung. In Spanien gibt es nie eine Überraschung.
Schwierig, sehr schwierig. Hey. Das ist wirklich,
also Real oder Barca, würde ich sagen. Dort. Da hast du immerhin zwei. Es ist nicht wie der Bundesliga. Zwei.
Ja, sagen die alle, dass Madrid ja jetzt muss wieder zurückschlagen oder dass Madrid eigentlich wieder am Drücken
ist. Quasi der Zwang, den sie haben, würdest Madrid sagen, noch mit dem Alonso dann als Trainer.
Ja, also ich glaube, Alonso wird das können kanalisieren. Sie haben ihn noch ein bisschen aufgerüstet. Sie haben alte Schlachtrosse haben sie quasi verabschiedet, oder?
Ja. Hat und, ein bisschen aussortiert.
Haben ein bisschen aussortiert und sie haben wirklich gute Kräfte zugeholt. Also das tönt nach einer sehr organischen Packung, die sie haben. Das
ja, sind jetzt auch in der Liga mit 5 Sieg in 5 Spielen gestartet. Von dem her würde ich mich auch dem anschliessen und in Spanien würden wir jetzt da Real Madrid einloggen.
Genau.
Dort habe ich auch schnell verfolgt. Eben Real Madrid, 5 Spiele, 15 Punkte. An zweiter Stelle wegen dem Unentschieden Barcelona mit 5 Spielen und einfach 13 Punkte.
Also Barcelona ist gerade noch am Spielen. Sie werden...
ja, genau, angenommen.
13 Punkte, sie werden 13 ja. Punkte, also sie werden gegen Getafe gewinnen, so wie es aussieht.
Genau.
Es steht 2-0 gerade. Erste Halbzeit schon 2-0, also sind in der zweiten Halbzeit, in der letzten Minute,
richtig,
wenn ich
mal so fällt. Ja. Unser geliebter Stand jetzt. Wie es ab und zu passiert, sind jetzt Spieler gerade im Gang, währenddem dass wir ja aufnehmen, was es ja auch noch ein bisschen spannend macht.
Genau.
Ja, in Italien, wo du ja angetönt hast, muss ich sagen, da sind jetzt auch 4 Spiele. Da haben wir ein bisschen Inter, wo ein schlechterer Start hat. Mit 2 Niederlagen hintereinander. Aber sonst sind eigentlich die üblichen Verdächtigen so ein bisschen in der Reihenfolge im Moment. Juve, Napoli, Milan, Roma, Atalanta an den ersten 5 Platz. Überraschend auch im Moment Cremonese, der doch schon 8 Punkte geholt hat nach 4 Spielen. Mit dem Wardi, mit dem Königstransfer Wardi. Und wer meiner Meinung nach auch eine gute Saison wird spielen, weil sie einfach einen sehr guten Trainer haben und sehr gut, gut Fußball spielen und auch etwas am Aufbauen sind, wo ein bisschen in Zukunft wahrscheinlich von sich reden machen wird, ist Como, der im Moment so ein bisschen Mittelfeld ist, an 8. Stelle, aber wo ich eigentlich für die Zukunft sehr positiv gesehen habe.
Ja.
Und Linus, wer würdest du da in der italienischen Liga als Meister tippen?
In Italien ist es ja immer so, du hast es so schön gesagt, sind es eigentlich immer die üblichen Verdächtigen vorne, schon jetzt wieder. Inter führt übrigens 1-0 gerade gegen Sassuolo, nur als kleine Zwischeninformation. Ich hätte jetzt gesagt, wer ist dran? Wir haben vor 4 Jahren haben wir Milan gehabt, glaube ich, dann haben wir Napoli gehabt, dann haben wir Inter gehabt und jetzt wieder Napoli.
Ja.
Dreimal darfst du raten, wer jetzt dran wäre.
Juve.
Ja, genau. Genau, Juve.
Juve ist ein guter
Tipp. Macht der Tipp Sinn? Macht
in dem Moment, ja, macht von dem her auch Sinn. Für mich würde auch Sinn machen, dass man Milan sagt, weil die nicht die europäischen müssen spielen diese Saison, weil sie frei haben damit unter der Woche. Ist ja auch der Vorteil, den jetzt Napoli in der letzten Saison hatte. Ich habe mich aber ein bisschen für eine Überraschung entschieden und habe meine Monete diese Saison auf Roma gesetzt mit dem Gasperini. Und was,
ist das mutig oder ist das mutig?
Das ist mutig. Das ist mutig.
Warum? Weil nichts dafür spricht, oder was?
Nein, weil es in der ersten Saison sowieso, Gasperini braucht noch mal ein bisschen Zeit, bis man ihm seinen Fußball umsetzen kann. Also von dem her ist das ein bisschen mutig, aber ich bin überzeugt, dass das sicher eine positive Saison wird und sie sind auch gut gestartet mit 9 Punkten aus 4 Spielen. Mal schauen, wie fest daneben das ich bin. Aber im Moment sind es 4. Also, okay. Schauen wir. Heute haben sie ja gerade das Derby gewonnen. Gegen Lazio 1-0, das Römer-Derby. Das heiß geliebte und heiß umkämpfte. Wo sie extra um 12.30 Uhr gespielt haben. Angeblich nicht wegen der Fernsehrechte, sondern eben damit es für die Polizei ein bisschen einfacher ist, um das zu managen. Angeblich ist es einfacher, wenn man ein Spiel muss managen, das 12.30 Uhr stattfindet, anstatt 20.30
Uhr. Ja, sicher, 100%.
Wegen der Dunkelheit.
Ja.
Okay.
Da könnte in Rom
Gangster ein bisschen gut verstecken.
Genau, richtig, können Gangster schneller abhauen.
Okay. Soll so ja, sein, also... Hauptsache es passiert wenig, dann ist auch gut, ich meine gewaltmäßig. Von dem her sieht es aus, als wäre Italien diese Saison recht spannend, eben. Im Vergleich zu der Bundesliga, wenn du so 4 Mannschaften zum Beispiel hast, oder 5, die Meister werden können, ist das schon eine andere Qualität als in unserer geliebten Bundesliga.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe jetzt gerade 2 Spiele von der AS Roma angeschaut, rückblickend, das von heute und von, wann war es, letzte Woche, genau.
Letzte Woche haben sie überraschend gegen Torino verloren, die haben 1-0.
Ja, genau, dass sie immer die ganze Angriffsreihen auswechseln, merke ich.
Ja, das kann gut sein, weil ja beim Gasperini ja die Stürmer auch viel rennen.
Also alle so 65 bis 70 die 75
ja, Minuten. Ja, das macht ja auch ein
gewisses. Macht das der Gasperini oder was?
Ja, aber musst du dir mal vorstellen, man kann ja fünfmal wechseln. Die Verteidigung musst du ja normalerweise nicht unbedingt wechseln. Das haben wir ja früher mal so gelernt, oder? Mhm, auch wenn es läuft, musst du nicht unbedingt den Verteidiger auswechseln. Einfach so. Der Verteidiger ist eigentlich auch nie müde. Also von dem her, wenn der Goalie und die drei Verteidiger oder vier mal weglässt, dann bleiben ja eigentlich genau nur noch die anderen fünf zum Auswechseln.
Mhm.
Also von dem her könnte ich mir vorstellen, dass sowieso das zwungenermaßen so ist, dass man mehr das Mittelfeld und die Stürmer auswechselt.
Also er hat vier hinten, hat er Nummer.
Ja. Vier.
Also vier mit dem Sechsen. Und von der vorderen sechs hat er fünf ausgewechselt.
Ja, ja, das mag er. Das mag sicher auch jeder mit zuhören, dass man beim Gasperini viel rennt. Und auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wer hat das jetzt nicht letzte Woche überraschend gegen Torino verloren?
Mhm.
Die Heime, dann wären sie mit voller Punktzahl an erster Stelle. Im Moment ist jetzt der Juve Erste mit 10 Punkten, weil sie am Wochenende ja nur unentschieden gespielt haben in Verona.
Mhm. Okay. Ja, passt. Gut, also Italien haben wir unsere beiden Kandidaten haben wir gesagt, wo wir denken, wo italienische Meister könnten werden. Siehst du noch eine Überraschungsmannschaft vielleicht, außer Cremonese?
Ja, eben, Como wird meiner Meinung nach die Überraschungsmannschaft sein.
Ah, hast du schon gesagt, ja. Aber sonst keine andere?
Nein, ich bin ja letzte Woche noch in Bergamo und habe gesehen, dass Atalanta ein bisschen schwächer ist als vorher, also als letzte Saison. Also von dem her tue ich die eh nicht unbedingt als Überraschungsmannschaft nennen. Und nein, sonst eigentlich in Italien. Wenn du ja eben die üblichen Verdächtigen hast, dann bleibt Cremona und Como.
Como. Okay, schauen wir, was passiert. Ja. Gut, wir hätten alle Top-Liga durch in dem Fall. Wollen wir noch etwas über die zweite Liga sagen oder wollen wir das Sila?
Ja, du bist der Experte für die zweite Liga.
Es hat sich bis jetzt eigentlich noch nicht so viel gezeigt, ehrlich gesagt. Ich habe es mal durchgeschaut. Also,
es ist noch früh, um etwas Konkretes. Höchstens schlecht gestartet.
Ja, man kann
schlecht gestartet und schon den Trainer ausgewechselt.
Genau.
In der Schweiz haben wir eben gesagt, zweite Liga, interessiert uns nur Rapperswil.
Ja, nicht wirklich. Also wir könnten auch noch über Aarau schwätzen. Aarau, wo eigentlich Liga höher eigentlich sollte gehören, so wie sie drauf sind.
Darum haben sie das siebenmal gewonnen jetzt.
Genau, sie haben so wie keinen Konkurrenten mehr in der zweiten, ersten Liga. Weil jetzt Thun weg ist, oder? Das ist sehr brutal, das so auszudrücken, so feststellen. Ja, die Mannschaft ist einfach zusammengeblieben und die sind wirklich gut drauf, was soll ich sagen. Aber sonst ist mir nichts Spezielles aufgefallen in der zweithöchsten Liga. Es wäre wirklich cool, wenn wir ins Spiegel schauen würden. In Deutschland hast du schon erwähnt, in Deutschland hat Nürnberg noch einen furchtbar schlechten Start erreicht. Sie haben sich aber jetzt gefangen gegen Bochum, haben es gewonnen. Und Schalke ist gut drauf und die üblichen Verdächtigen wieder. Düsseldorf schlecht gestartet, muss man auch sagen, nochmal ein Traditionsverein. Es bleibt spannend dort, also wie sich das in den ersten 5-6 Spielen entwickelt.
Ja, werden wir auf jeden Fall verfolgen.
Ja, aber irgendwie, England hat sich jetzt meiner Ansicht nach noch nicht viel ereignet. Man könnte sagen, das ist jetzt außergewöhnlich. Ich könnte im Fall nicht sagen, wer aufsteigt. Das ist noch völlig ausgeglichen. Aber es sind natürlich die Mannschaften da oben, die zu erwarten sind. Ich erwähne trotzdem jetzt noch schnell die Mannschaft, die vorne sind. Also, wir haben wieder Middlesbrough vorne. Das Mal haben wir Stoke City, die vorne, wo zweite jetzt ist, wo Mühe gehabt hat letzte Saison. Und dann haben wir noch Bristol. Leicester ist vorne dabei. Und ja, wer ist abgestiegen? Southampton können wir vielleicht noch erwähnen, ist ganz hinten, 19. von 24.
Okay.
Und jetzt kommt der Burner. Sheffield United, wo eigentlich den Aufstieg fast geschafft hat,
ja,
ist auf dem letzten Platz. Auf dem letzten Platz. Das Spiel, 0 Punkte.
Krass, ja, genau, weil die haben wir eigentlich schon oben gesehen und dann hat Sunderland
überraschend
gemacht im Finale.
Ja. Genau.
Und so schnell geht es und dann bist du letzter mit 0 Punkten. Okay.
Mhm. Genau. Und in Italien weiß ich es nicht. Da weißt du, du bist vielleicht Serie B, habe ich noch nicht verfolgt.
Ja, Serie B ist Palermo zum Beispiel, ist ja so ein Manchester City Club. Ist jetzt gerade Erster nach einem 2-0-Sieg gegen Bari jetzt das Wochenende.
Aber die haben noch nicht so viele Spiele, die haben erst 4 Spiele. Ja, genau.
Spiel jetzt. Mhm. Und dann haben wir aber nächste Wochenende, genau wie du vorher erwähnt hast, 0 Punkte. Wir haben in der Serie B im Moment Sampdoria, der Traditionsverein, mit 0 Punkten.
Letzter Platz, ja. Mhm.
Genau, und Bari, zweitletzte mit 1 Punkt. Und das nächste Spiel wird gerade sein am nächsten Samstag, Bari gegen Sampdoria. Wenn wir ein Spitzenspiel, wenn man die Tabelle umkehrt.
So schnell kann es gehen, ja.
So schnell kann es gehen.
Haben Sie noch viel Arbeit bis zu Weihnachten?
Ja, so also, Sampdoria hat, glaube ich, sowieso noch ein bisschen Unruhe im Verein. Ich glaube, auch die Finanzen sind ein kleines Problem. Also von dem her, wenn Sie ein bisschen aufpassen, dass sowieso nicht gerade alles gerade ein bisschen zusammenkommt und sie absteigen. Wir sind ja letzte Saison eigentlich auch abgestiegen gewesen und sind dann nur nochmal aus der Serie C rausgefischt worden, weil dann Brescia aus anderen Gründen dann haben müssen absteigen. Also vom Platz wäre es am Tor sowieso schon abgestiegen gewesen. Also von dem her, dort ist irgendetwas vereinsmäßig, wo nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ja, wäre schade, weil eben schon der Verein von Mancini und von Vialli von früher, 1991, noch Meister gewesen. Wäre schade, wenn die dann quasi in der Versenkung verschwindet.
Übrigens, der Vialli ist ja ursprünglich von Cremonese, hast du das gewusst? Haben wir schon mal besprochen?
Ja, weil habe ich schon gewusst, hat er bei Cremonese. Ja, genau, hat ja bei Cremonese angefangen und er ist auch in Cremona geboren.
Genau.
Der Gianluca Vialli. Ja, ich glaube, das haben wir thematisiert, wo wir letztes Jahr so, ich würde sagen, ziemlich genau vor einem Jahr dort waren, oder?
Genau.
Wo man nicht gedacht hätte, dass wir jetzt da den nächstjährigen Serie A-Club spielen sehen. Übrigens, was ja noch spannend wird sein zum Verfolgen, ist, wie viel Goals der Vardy die Saison in der Serie A spielt, schiessen wird. Heute haben sie ja 0-0 gemacht, das heisst, heute hat er sicher kein Goal geschossen. Heute hat Cremonese 0-0 gespielt. Ich weiß jetzt aber auch gerade nicht mehr wo. Auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, 5 Goal würde ich ihm schon noch zutrauen.
Mhm. Linus, aber jetzt sag du zuerst, ich komme dann nachher mit
mir. Ich wollte nur sagen, Linus, was haben wir heute sonst noch auf dem Programm?
Ich habe eigentlich noch schnell, wie wir bei Italien sind, habe ich quasi noch schnell einen Rückschluss auf den Mercato machen, was mir aufgefallen ist. Das habe ich ganz vergessen, wo wir darüber geredet haben. Mir ist irgendwie ein neues Geschäftsmodell aufgefallen. Habe ich dir auch gegenüber, glaube ich, schon geäußert. Nämlich, dass überall in ganz Europa junge italienische Verteidiger quasi exportiert werden. Und ist jetzt egal, ob du die Premier League anschaust, in der Schweiz ist es auch, in Frankreich ist es auch. Überall sind italienische junge Verteidiger, ich weiß auch nicht warum. Weißt du da etwas drüber oder kannst du dir
ausmalen,
warum es so ist?
Ja, es gibt ja zwei Gründe. Das eine ist, dass es einfach ein Geschäftsmodell ist, wie du das richtig genannt hast. Ich sage jetzt mal so Manchester City-mäßig, hast du einfach mal 1000 Spieler. ja. Wo du, wenn du, wie soll ich sagen, vorwiegend ein Plus machst mit dem Kauf und Wiederverkauf von deinen Spielern, dann macht es ja auch Sinn, dass du das machst. Mhm. Finanziell gesehen, vom Sportlichen her ja überhaupt nicht. Mit, ich sage jetzt mal, hat nichts mit dem Fußball zu tun, wie man den sich wünscht, aber in der heutigen Zeit ist das ein Geschäftsmodell, das man betreiben kann. Chelsea hat das ja auch gemacht. Hat einfach 55 Spieler im Kader gehabt, mittlerweile vielleicht jetzt ein bisschen weniger, weil sie eben die meisten dann haben können, hoffentlich mit Gewinn wieder können verkaufen. Also hoffentlich, sage ich, für die sich das ausgedacht haben. Und der zweite Punkt ist, man sagt, dass in Italien Trainer so junge Spieler eher nicht spielen lassen. Und von dem her haben sie ja sehr schwierig in Italien, um überhaupt an ihre Chance zu kommen. Und in der Bundesliga, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, Werder Bremen kommt gerade in den Sinn, der Koulibaly, der ja letzte Woche in der 94. das Goal geschossen hat. Dort hast du vielleicht eine Chance, dass du zum Zug kommst.
Also nicht, du kannst Koulibaly ist aus Italien gekommen.
Nein, aber ich sage nur, in Deutschland hat ein 18-Jähriger höhere Chance, dass er zum Zug kommt, anstatt in der Serie A. Mhm. Weil einfach Trainer quasi mehr kurzfristig denken.
Was mich erstaunt, ja, genau. Also das heisst, der Wunsch kommt dann von den Spielerberater, also von den Spieler und Spielerberater,
die ihnen
dann
quasi schlussendlich wahrscheinlich das Geld regiert. Und es ist sicher auch ein Wettbewerb, dass man europaweit ja scoutet. Und ich sage jetzt mal als Beispiel einfach, der FC Chelsea hat überhaupt kein Problem, irgendwo in Cremona jetzt einen talentierten jungen Italiener zu holen und macht ihm ein gutes Angebot und dann haben sie den. Das ist ganz einfach. Mhm. Ob der sich dann durchsetzt. Ich sage jetzt mal, wenn sich von diesen 10 Talenten, die sie europaweit einsacken, einer durchsetzt, dann haben sie ja schon, dann geht das Spiel schon auf.
Aber ich hab bei einem Spieler, der zu GC gegangen ist, habe ich mal nachgefragt, hat der italienische Verein überhaupt eine Erfolgsbeteiligung? Oder? Also das heisst, verdienen sie dann noch dran oder verkauft sie einfach für 1 Million oder so oder für 500.000? Und
ich sage, sie verdienen noch dran.
Dann haben sie mir gesagt, bei dem jetzt spezifischen haben sie einfach gehen lassen, sie haben einfach verkauft.
Dann glauben sie ihn nicht, oder?
Und dann habe ich gesagt zu dem Informanten quasi, das kann man ja gar nicht vorstellen, oder? Ich meine, es wäre ja dumm, das so zu machen und nicht irgendwo im Vertrag reinzuschreiben, dass sie noch, keine Ahnung, 10% oder 20% an ihm verdienen, oder?
Ja gut, du kannst alles reinschreiben, wenn es der andere akzeptiert. Also von dem her kann es ja eben sein, wenn sie es reinschreiben willst, dann sagt er, nein, dann will er ja gar nicht. So gut ist er ja gar nicht. Handkrumm, wenn er gut ist, ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel. Wenn jetzt der Sohn von Mehmet Scholl, der ja bei Bayern gespielt hat, wenn der jetzt wirklich mega gut wäre oder gsi wäre, dann hätte der Bayern definitiv den nur verkauft mit so einer Klausel, dass sie noch weiterhin daran beteiligt sind. Oder dann sowieso, dass sie nur würden auslehnen würden und dann kommt er wieder zurück. Also der Verein, der am längeren Hebel ist, wird natürlich diktieren, ob jetzt so eine Klausel reinkommt oder nicht. Und dann, wenn der andere unbedingt der loswerden will, dann hat es innen so eine Klausel nicht drin. Aber wenn es ein Talent ist, das vielversprechend ist, dann hat es wahrscheinlich so eine Klausel drin.
Ja, aber dann ist es ja ähnlich wie beim Poker quasi, oder? Dass man quasi den Ausbildungsverein kann nicht brauchen, gibt ihm die Chance zu gehen quasi, oder? Dann wird wieso quasi noch ein Wett abgeschlossen auf ihn ein bisschen, oder? Wo sie dann auch noch ein bisschen mit profitiert.
Genau, die müssen also einschätzen, ist das jetzt eine kleine mögliche Perle oder ist es ein Rohrkrepierer?
Ja, genau.
Um das geht es. Ja, aber das ist mir auch aufgefallen, dass natürlich eben mittlerweile ein Geschäftsmodell ist von ganz vielen Clubs. Da hast du nicht mehr 22 Spieler. Wie sagt man? Im Kader vielleicht schon, aber als Besitzer hast du dann vielleicht 50 Spieler.
Eben genau. Gut, das haben wir ja auch schon diskutiert, oder? Dass man da quasi ein Portfolio hat, oder? Und Ich vermute aber, dass ab und zu dann einfach der ein oder andere zu viel ist und dass dann der quasi noch frühzeitig quasi auf eine Verkaufsliste tun, oder? Damit sie eben so Geschäfte noch zusätzlich machen, oder? Wenn sie das Gefühl haben, der wird nicht mehr Platz im Kader haben, oder er ist schon im Primavera-Kader in Italien, oder? Und schon genug lang und der ist vielleicht frustriert, oder? Der will den ersten Schritt machen, oder? Dass man quasi wie die Offerte machen, ja, du kannst ja.
Also welcher Verein ist dir jetzt ein bisschen aufgefallen, der das jetzt macht?
Also es sind verschiedene Vereine gewesen. Ich habe es in Frankreich gesehen, ich habe es in Deutschland gesehen, in der Schweiz ist es aufgefallen, in Österreich ist es aufgefallen, also überall sind, ich weiß nicht, warum Italien so viele Verteidiger hat, also ich weiß nicht, vielleicht sind die halt besser ausgebildet oder früher reifer vielleicht in ihrem Stellungsspiel, keine Ahnung. Dass sie das besser können. Es ist so auffällig, dass sie überall verteilt werden.
Und viele junge italienische Verteidiger.
Und der Arsenal hat ja auch, der Calafiori haben sie ja da von Basel dann sich reingesogen vor einem Jahr. Vielleicht erinnerst du dich?
Ja, ja, also der ist von Bologna gekommen. Der ist von Basel zu Bologna, glaube ich, und dann von Bologna zu Arsenal.
Genau, und der ist ja auch noch sehr jung. Der ist schon 19, glaube ich. Ja, wo er dann schon zu Arsenal ist, oder 18,5 oder so. Also er hat schon unglaublich die Geschwindigkeit,
ja,
oder?
Ja, der ist auch von einer guten EM gekommen, oder?
Ja, ja, klar.
Also in der schlechten italienischen Mannschaft ist er noch einer von den kleinen Lichtblicken gewesen, und von dem er spielt bei Arsenal.
Ja, regelmäßig.
Okay, ja.
Ja.
Einer von den berühmten jungen italienischen Verteidiger in dem Fall.
Mhm.
Wir sind ja gerade beim Thema Transfersummer 2025 gewesen. Also was ich auch noch mit Spannung verfolgt habe, ist ein Nicht-Transfer gewesen. Und zwar, vielleicht weißt du, wie das ich meine, der Lookman von Atalanta zu Inter.
Ah, genau, den kannst du jetzt noch bringen.
Ja, ja, den kann ich jetzt noch bringen, weil den habe ich jetzt als einzigen Transfer quasi fast täglich verfolgt, weil ich bin eigentlich auch der Meinung gewesen, mit den Informationen, wo wir haben von Diego, dass Atalanta den definitiv nicht unter etwa 47 Millionen wird verkaufen. Und Inter hat ihn unbedingt wählen, und das finde ich ja das, was erzählenswert ist, und hat dann, ich glaube, irgendwann mit 40 Millionen angefangen, und dann Woche um Woche ist da nichts gegangen. Der Spieler hat sich dann schon angefangen wegstreiken von Atalanta, weil er unbedingt zu Inter wollte. Und Inter hat dann aber bis etwa 44 Millionen geboten. Mehr nicht. Und das heisst...
Was ja schon anständiger Betrag ist.
Genau. Oder? Da hätte Atalanta können sagen, weißt du was, eben der fängt schon an zu streiken, ist das Problem, Kind, komm, wir geben den für 44, was soll's? Nein, die sind bis am Schluss hergeblieben, bis zum Deadline-Day und haben gesagt, haben dann nicht gesagt, welche Summe das wollen. Inter hat dann irgendwann mal gesagt, ja, ihr müsst ja sagen, welche Summe das wollen. Sie gesagt, nein, mache ich dir einfach ein Angebot, wenn es für euch stimmt, dann lassen wir ihn gehen und sonst bleibt er einfach da. Und ich kann dir sagen, Stand heute, 20. September, er ist dann quasi dann wieder irgendwann mal zurückgekommen ins Training, der Lookman, ist also immer noch in Bergamo und hat heute, erst am 20. September, zum ersten Mal wieder 3 Minuten gespielt. Das heisst, er ist an diesem Wochenende das erste Mal wieder im Kader gewesen.
Tatsächlich, sie haben wieder in die Mannschaft geholt.
Ja, sie haben wieder in die Mannschaft geholt. Er hat sich beim Verein entschuldigen sozusagen. Er musste sagen, dass er es verstanden hat, dass man es nicht so macht mit dem Wegstreik und so. Und hat noch ein Gespräch gehabt mit der Mannschaft, ohne Trainer. Aber nach diesem Schritt hat er jetzt die Chance bekommen, dass er wieder zurück kann gehen. Und was ich auch noch cool gefunden habe, ist, dass die Fans ihm ein Transparent gemacht haben. So quasi, einmal verzeihen wir es dir. Und wir haben
ja das, bisschen, ist doch fair, das ist doch fair.
Genau, das ist fair. Und das ist eben, wir haben ja die Mentalität von Bergamo ein bisschen kennengelernt, Linus, da mit unserem Bergamo-Spezial. Und das passt einfach genau. Das passt einfach genau in den Verein. Ich sage jetzt mal, wo wirklich gewisse Sachen, Prinzipien sind wichtig. Und sie regeln ihre Sachen auf ihre Art. Und schlussendlich, was ist das Beste für den Verein? Sie haben dann nicht gehen lassen, um sich respektieren zu lassen, auch für die Zukunft, oder? Für die nächsten Lookmans, die dann irgendwie gehen wollen.
Mhm.
Und, aber trotzdem, sie haben jetzt nicht gesagt, er bleibt jetzt ein Jahr auf der Bank oder auf der Tribüne, einfach um ein Zeichen zu setzen. Von dem haben sie auch nichts. Also, die haben dann schlussendlich wirklich, Das sehen vielleicht die von Inter an. Du hast die von Inter haben gesagt, ja, Atalanta hat einfach ums Verrecken nicht wollen, dass er zu Inter geht, weil das Konkurrenz ist. Überhaupt nicht. Atalanta sagt, Inter überhaupt nicht als Konkurrent. Ist ja klar, dass Inter mit den 14 Milliarden mehr auf dem Konto eine völlig andere Liga ist. Sie haben sich einfach respektieren lassen. Sie haben gesagt, wir wollen einfach, der Spieler gehört uns und wenn ihr uns ein gutes Angebot macht, dann darf er zu euch kommen und sonst bleibt er da. Und so haben sie es wirklich bis am Schluss durchgezogen. Und das ist für mich eigentlich der einzige Transfer gewesen, der mich ein bisschen interessiert hat, den Sommer. Und den Rest finde ich genau schön, so wie du jetzt schön ein bisschen zusammengefasst hast. Die wichtigsten hast du erwähnt. Es hat etwa noch 400 andere Transfer gehabt, die vielleicht nicht so in der Schlagzeile
sind. Ja, also Altstars, die noch irgendwie ihr letztes Himmelfahrtskommando suchen.
Zu Cremona. Ja, genau. Der Modric kann man ja noch erwähnen, von Real zu Milan.
Genau. Man kann De Bruyne noch nennen von Manchester City zum SSC Napoli.
Ja, das stimmt, genau.
Wo und übrigens der Gang zu Galatasaray.
Der wer zu Galatasaray?
Der Gündogan.
Der Gündogan und der Leroy Sané.
Richtig.
Auch also, irgendwo jetzt in die türkische Liga.
Ja, ihr letztes Himmelfahrtskommando, ja.
Genau, und wer ist am Ruf vom Geld gefolgt, auf Katar und so, auf Saudi?
Also zweiklassige Spieler, ehrlich gesagt.
Eben. Also, schon nicht mehr so aktuell, sozusagen.
Ja, aber sie haben doch gute Spieler sind gegangen, die denkt, okay, da können sie mal richtig gut Kohle machen, noch zum Schluss von ihrer Karriere, oder sind. Ah, ja. Doch, hey, wir haben den einen vergessen von Atalanta, wenn wir schon dabei sind. Der Rettigi ist.
Ja, jetzt sagen wir das auch übrigens.
Haben wir ganz vergessen.
Der ist schnell gegangen. Was haben sie für den bekommen? So fast 68 Millionen.
Irgendwie so, ja.
Haben ein Jahr vorher, glaube ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, für 18 bekommen. Dann halt schnell für 68 gehen lassen.
Aber der hat eine andere Motivation, wahrscheinlich wollte er für seine Familie mal schnell 50 Millionen verdienen oder weiss du was, irgendwie.
Der ist vor ein paar Jahren noch in
Norden. Er ist jung.
Ja. Ist zwar in den italienischen Pass, aber der Mancini hat ihn ja entdeckt, das muss man ja noch erwähnen. Und hat ihn ja in der Nazi schon spielen lassen, wo er ja noch in Argentinien gespielt hat. Und ja, dem ist das Geld jetzt halt so wichtig, dass er jetzt sagt, okay, ich könnte zwar in der Serie A spielen, aber ich spiele halt lieber in Katar. Wird ja wohl nicht wegen der taktischen Entwicklung sein.
Möglicherweise hat er sich schon quasi abgesichert für eine Rückkehr dann.
Ja, kann man machen, ja, genau. Die einen bleiben dann ja auch nicht die ganze Zeit dort, wo sie eigentlich am Anfang geplant haben.
Genau, quasi so, ich probiere es jetzt mal schauen, ob ich es durchstehe und das Geld verdiene. Und wenn ich es nicht mehr aushalte, gehe ich wieder zurück in die Serie A oder vielleicht wird dann irgendeiner von der Premier League noch aufmerksam auf mich oder so, möglicherweise.
Ja, das stimmt.
Wo ich ihn auch würde sehen, der Rettigi, der hat das Potenzial dazu. Obwohl, ja, im Spielstil würde ich ihn eher in Spanien sehen.
Ein Riesenknipser, also wirklich.
Er ist mannschaftsdienlich, ich finde ihn sehr gut.
Er rennt. Das hat er ja auch in Bergamo wahrscheinlich noch ein bisschen perfektionieren können. Ich glaube, er war ein Jahr beim Gasperini, das tut sicher nicht schlecht. Er rennt, aber wenn er den Böllen zwischen dem Fuß hat, dann macht er meistens so ab 20 Meter vor dem Goal macht er meistens etwas wirklich Simples, aber gut.
Ja, es ist Wahnsinn. Also ich bin mega beeindruckt von ihm. Ich glaube, wir kommen langsam ans Ende für heute, oder? Also, willst du wieder mal eine von deinen berühmten Wetten vorschlagen, oder willst du wetten mit mir?
Nein, also heute nicht, weil ja die Spiele schon gewesen sind. Ja. Eigentlich alle schon rum. Und dann würde ich sagen, so für einen Start in die neue Saison ist es genau gut so.
Super. Dann möchten wir uns bei euch verabschieden. Das ist die erste Folge nach der Sommerpause gewesen. Geht natürlich weiter. Wie gesagt, das nächste Mal sind wir mit David Cesar. Im Mittelpunkt steht der SSC Napoli, wo jetzt momentan Trainer ist, vor Aposvillona, auch mal Spieler war für 3 Jahre und turbulente Zeit erlebt hat. Und wir vergleichen das mit der Gegenwart. Napoli ist ja zweimal in den letzten 3 Jahren Meister geworden. Und ich bin schon ganz gespannt. Nicola, vergiss nicht, dass du noch Fragen hast, die du mir hast wollen mitgeben für den David.
Definitiv, definitiv. Ich habe ihn damals auch verfolgt. Auch bevor dass er zu Napoli gewechselt ist, ist er noch zu Lecce. Ist er in Lecce gewesen und hat dort einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck
hinterlassen. Ja.
Und von dem her sehr gern. Freue mich auf die Folge, die du produzieren tust. Und wünsche wie immer unseren Zuhörern und dir allen einen guten Start in die neue Woche.
Ja, was sagen wir da dazu noch zum Schluss? Forza Atalanta.
Sempre. La maglia sudata sempre.
Perfetto. Ciao, Nicola.
Ciao, ciao.